Miner-Umsätze gehen runter, Ethereum plötzlich der Liebling der Investoren und Ripple kriegt eine 125 Millionen US-Dollar Strafe. Das und mehr in den Crypto Talk diese Woche. Diese Woche fokussieren wir uns auf Bitcoin und die Miner. Da gibt es nämlich interessante Updates bezüglich den Miner-Umsätzen. Dann sprechen wir über Ethereum und bei Ethereum sprechen wir natürlich über die ETFs. Wir werden uns Solana anschauen und zum Schluss noch Ripple, weil es dort ein Update in dem SEC Legal Case gibt. Springen wir aber hier erstmal rein. Marathon Digital ist nämlich der größte Miner, sitzt natürlich in den USA und möchte eine wandelbare Schuldverschreibung herausgeben, weil sie 250 Millionen US-Dollar an Bitcoins kaufen möchten. Also sehr, sehr ähnlich wie MicroStrategy glaubt auch Marathon Digital an eine Bitcoin-Zukunft. Natürlich auf der einen Seite, weil ihr Geschäft darauf basiert und auf der anderen Seite, weil sie natürlich aus Investmentperspektive das Ganze anschauen möchten. Jetzt ist da natürlich die Frage, wenn jetzt Marathon Digital diese 250 Millionen US-Dollar in Bitcoin investiert und zumal und zusammen mit MicroStrategy so ziemlich die größten Beträge in Bitcoins in den Unternehmen hat. Was bedeutet das dann, wenn Bitcoin auf 150.000, auf 250.000 US-Dollar steigen sollte? Würde dann Marathon Digital allenfalls die Bitcoins verkaufen oder werden sie nach wie vor halten, das Ganze sogar als Forever Asset anschauen? Denn die Frage ist natürlich, wenn ein Investment sich so lohnt, dass es sich verdreifacht oder vervierfacht, dann muss man ja ein bisschen Risiko streuen bzw. das Risiko reduzieren und könnte so natürlich entsprechende Profite einfahren. Aber wenn das ein Miner wie Marathon Digital macht, könnte das auch ein negatives Zeichen für den Markt bedeuten. Wir bleiben gleich bei Marathon Digital und sprechen über einen neuen Stamp, den sie auf jeden Block hauen möchten, nämlich Made in USA. Marathon Digital kann das natürlich machen, hauptsächlich weil sie ihren eigenen Pool am Laufen haben und natürlich ihre eigene Infrastruktur. Das heißt, bei jedem Block Reward, den sie erhalten, können sie rein theoretisch auch gewisse Details reinschreiben und diese Details würden jetzt eben beim Mara Pool bedeuten, dass es Made in USA zusätzlich als Label kriegt. Jetzt ist da aber natürlich die Frage, bei einem Asset, das dezentralisiert ist, mehr oder weniger apolitisch ist, ist da natürlich die Frage, wer würde das später nicht bei sanktionierten Ländern eventuell Probleme verursachen. Stellen Sie sich vor, im Iran möchte jemand Bitcoins akzeptieren, aber die Bitcoins sind made in USA. Der Iran ist ein sanktioniertes Land von Seiten USA und verbietet, sagen wir, den iranischen Bürgern, Bitcoins aus den USA zu akzeptieren. Das würde dann wiederum Probleme machen. Jetzt ist da natürlich die Frage, sollte man eben das Ganze so geopolitisch oder politisch überhaupt thematisieren? Ist dieses Label legitim in diesem Sinne oder macht das überhaupt keinen Sinn für ein Asset, das eben komplett dezentralisiert gemeint werden sollte? So ein bisschen die Frage, wir bleiben aber gleich bei den Minern und sprechen noch über die Tagesumsätze, denn wenn wir uns diesen Chart hier anschauen, sehen wir ganz klar in blau, die Minerumsätze gehen runter. Die gehen sogar so weit runter, dass wir fast bei den Tiefen im Oktober 23 angekommen sind. Also bevor der Bitcoin-Preis richtig durch die Decke gegangen ist, zusammen mit dem ETF, sieht der Minerumsatz entsprechend auch nochmal so aus. Das könnte jetzt natürlich auch mit dem Halving sehr stark zusammenhängen. Denn die Umsätze sind natürlich um die Hälfte gesunken. Der Bitcoin-Preis wankelt ein bisschen, ist auch nicht mehr so stabil wie damals beim Allzeithoch. Bedeutet aber auch, dass wir eben höhere Bitcoin-Preise erwarten müssten, wenn der Halbierungszyklus genauso wie alle anderen Halbierungszyklen durchgeht. Also hier haben wir eine Entwicklung, die sehr spannend ist. Das müssen wir natürlich im Auge behalten. Wenn wir uns jetzt den Bitcoin-Preis anschauen, erwarte ich ehrlich gesagt hier eine Seitwärtsbewegung zumindest bis in den November. Ich erwarte hier keine großen Sprünge, aber hier der Boden von knapp 56.000 bis 57.000 bis hin zu den 66.000 US-Dollar sollte meiner Meinung nach relativ gut halten. Dann werden wir hier wahrscheinlich noch relativ lange bis in den November hinein in dieser Zone bleiben und erst dann über die 66 steigen. Natürlich hoffen wir auf einen früheren Anstieg, aber für den Moment sieht für mich der Chart so aus. Springen wir zu Ethereum und sprechen über diese Statistik, nämlich die Weekly Crypto Asset Flows von CoinShares. Die sind in der Kalenderwoche 32 nämlich wieder positiv in den Bereich von etwa 200 Millionen gestiegen, während sie in Kalenderwoche 31 etwa negativ 500 Millionen gewesen sind. Das ist natürlich zu erwarten gewesen, weil wir eine ziemlich starke Korrektur, vor allem auch bei Ethereum, gesehen haben. Und das wirklich Interessante ist, dass von diesen knapp 200 Millionen US-Dollar etwa 155 Millionen oder 88% der Investments in Ether-Fonds reingeflossen sind. Also es scheint Ethereum immerhin ein gewisses Interesse bei den institutionellen Investoren zu genießen. Wenn wir uns jetzt die Flows anschauen, sieht es ähnlich aus. Auch da letzte Woche kam es ja zu einem Abverkauf, aber netto mehr oder weniger zu einer positiven Woche, trotz sehr, sehr negativen Zahlen vom Wochenende von letzter Woche. Und jetzt haben wir sogar die Woche wieder positiv angefangen, wenn auch sehr, sehr gering im einstelligen Millionenbereich, aber warten wir mal ab. Beim Ethereum-Chart möchte ich aber Folgendes herausstreichen. Und zwar bin ich hier im Wochenchart und möchte hier unbedingt sehen, dass die 2800 nicht nur dominiert werden, sondern auch ganz klar hier nochmal geretestet werden. Denn wir hatten hier diesen Sprung bis 2,8, dann die Korrektur rund und jetzt möchte ich hier quasi nochmal ein Bezwingen erleben, bevor wir hier in Richtung 3200 oder sogar 3500 steigen können. Denn im Idealfall werden wir bis dann bei Grayscale immerhin weniger Assets under Management sehen. Grayscale sitzt momentan immer noch auf etwa 5 Milliarden US-Dollar. Wenn die Abverkäufe weitergehen, sollte das für Ethereum zumindest für den Moment eher Seitwärtsbewegung bedeuten. Wenn aber eben diese 2800er-Grenze trotzdem im Wochenchart bezwungen wird, ist das ein durchaus positives Zeichen, denn sobald die Grayscale-Zahlen dann runtergekommen sind, dann erwarte ich hier entsprechend höhere Ethereum-Preise. Springen wir jetzt nach Brasilien und sprechen über die Securities and Exchange Commission, die CVM in Brasilien. Die haben nämlich den Solana ETF offiziell lanciert. Es ist nicht der weltweit erste ETF, der gehört nämlich zu 21 Shares an der SIX, aber es ist immerhin das zweite Produkt. Das heißt, der Druck in Richtung SEC in den USA steigt, denn jetzt gibt es global bereits zwei Produkte im ETF-Bereich von Solana und das bedeutet, da ist Interesse vorhanden. Solana ist natürlich so ein bisschen als Alternative zu Ethereum hoch gelobt, hat sich noch nicht wirklich bewiesen, aber es ist natürlich die Chain, die momentan am günstigsten und am schnellsten ist, vergleichsweise in den Top 5 bis Top 10 Coins. Wenn wir uns jetzt den Solana-Preis anschauen, viel, viel volatiler. Wir sind hier von knapp 194 auf etwa 109 gesunken, hatten dann eine relativ gute Recovery und hier eine Korrektur. Aber für mich momentan Solana nicht wirklich ein guter Trade, denn Solana sieht mir einfach ein bisschen zu choppy aus. Von daher fasse ich persönlich Solana nicht an. Dann haben wir noch Ripple, denn Ripple hat beim Legal Case, also beim Gerichtsfall gegen die SEC, eine Strafe erhalten. 125 Millionen US-Dollar muss Ripple bezahlen aufgrund der Herausgabe von XRP. Das ist noch eine Strafe, die seit dem Rechtsfall von 2018, glaube ich, die SEC da Klage erhoben hat. 125 Millionen sind keine kleine Menge, aber es ist immerhin weniger als etwa die 1 Milliarde US-Dollar oder sogar bis zu 12 Milliarden US-Dollar wurden gemunkelt da und deshalb kommt man mit den 125 Millionen US-Dollar durchaus solide davon. Jetzt ist da natürlich die Frage, was hat Ripple jetzt vor? Jetzt ist die Rechtssituation klar. Rein vom Chart her sehen wir auch folgendes Bild. Ich kann hier das kurz entfernen. Wir haben eigentlich bei jedem positiven Update im Gerichtsfall eigentlich immer diese Entwicklung gesehen, dass XRP einfach diesen Sprung gemacht hat. Und jetzt ist da die Frage, der Gerichtsfall ist abgeschlossen. Was nun? Wenn wir jetzt die Ripple-Chart-Prognose von den letzten, sag mal, knapp, was sind das? 2 Jahren anschauen, vielleicht sogar 2,5 Jahre, hat sich Ripple nicht wirklich positiv entwickelt. Man könnte hier, wenn wir diese Sprünge rausnehmen, sogar diesen Chart hier genauer anschauen. Und jedes Mal wurde zwar die Range gebrochen, aber das Ganze ist wieder zurück in die Range gekommen. Das heißt, selbst wenn wir die Range komplett vergrößern, hat es XRP noch nicht geschafft, über die 1 US-Dollar Grenze zu steigen. Jetzt mit dem Rechtsfall, der jetzt idealerweise vorüber ist, fragt man sich, was wird Ripple als nächstes machen? Werden sie die XRP Tokenomics anpassen? Werden sie neue Produkte herausgeben, welche XRP benötigen? Oder wird man da einfach XRP in der freien Laufbahn lassen und sich auf das Thema CBDC fokussieren? Das ist die große Frage und deshalb unbedingt in diesem YouTube-Kanal abonniert bleiben, um keinerlei Krypto-Nachrichten zu verpassen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Macht es gut und bis dann.